Liebe Freunde in der Falkenhofgasse, leider kann ich nicht persönlich bei euch sein, sondern muss euch diese Predigt über Video schicken. Ich wäre sehr, sehr gerne bei euch in der Gemeinde vor Ort. Mein Name ist Ewald Ring. Viele von euch kennen mich vielleicht gar nicht. Ich war bis 2001 Mitglied der Falkenhofgasse, also fast circa 10 Jahre lang war ich bei euch in der Gemeinde und ich bin sehr, sehr dankbar für alles, was ich dort gelernt habe und erlebt habe mit Gott und mit vielen von euch. Und es ist mir jetzt eine große Freude, dass wir gemeinsam miteinander die Bibel aufschlagen können und das Wort Gottes betrachten können. Diese Predigt ist auch der Abschluss eines Seminars, eines Online-Workshops in dem Fall, den wir mit einigen von euch gemacht haben im Rahmen von Langham Österreich. Es ging darum, wie wir besser werden können, darin das Wort Gottes auszulegen, zu erklären, zu predigen. Und am gestrigen Tag haben der Christian Benzel und ich mit euch das gemeinsam gemacht. Und heute wollen wir uns einen Predigtext anschauen aus dem 1. Timotheusbrief. Ihr habt ja im Moment eine Reihe aus dem 2. Timotheusbrief. Aber ich möchte euch mit reinnehmen in den 1. Timotheusbrief, den wir in der Evangeliumsgemeinde in Wien vor einiger Zeit miteinander studiert haben. Und in diesem Brief geht es darum, wie Gemeinde sein soll. Und eben auch, dass Jesus Christus das Ziel und das Zentrum der Gemeinde ist. Darum geht es in diesem Brief ganz entscheidend. Und ich möchte euch mitnehmen ins Kapitel 4 und mit euch gemeinsam betrachten Kapitel 4, die Verse 11 bis Kapitel 5, Vers 2. Und in diesem Abschnitt geht es darum, dass eben das Wort Gottes die Grundlage dessen ist für alles, was wir tun und wie wir damit umgehen sollen. Aber ich möchte euch zunächst einige Beispiele geben dafür, dass es in diesem Brief grundlegend darum geht, wer Jesus ist und dass er das Ziel und das Zentrum der Gemeinde ist. Eine solche Stelle ist zum Beispiel im Kapitel 1, der Vers 15, hier heißt es, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchen ich der Erste bin. Und so finden wir einige solche Stellen im 1. Timotheusbrief, unter anderem in Kapitel 2, die Verse 3 bis 6, oder auch im Kapitel 3, Vers 16, oder auch Kapitel 4, dann eben die Verse 9 bis 10. Die ich uns auch noch vorlese, bevor ich dann unsere Stelle vorlese. Kapitel 4, Vers 9 bis 10 heißt es, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Und jetzt kommt unser Text, dies gebiete und lehre. Niemand verachte deine Jugend, vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater. Jüngere als Brüder, ältere Frauen als Mütter, Jüngere als Schwestern in aller Keuschheit. Das ist das Wort Gottes. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, wir beten, dass so wie wir dein Wort jetzt in der Hand halten, dass du, Heiliger Geist, unser Leben in deine Hände nimmst. Und dass wir verstehen, was wir hier lesen, dass wir es mit unserem Herzen aufnehmen und dass du unser Leben veränderst, damit wir Jesus ähnlicher werden. Amen. Ich möchte noch einmal zu den Stellen zurückkommen, die wir vorher gelesen haben oder die ich zum Teil gelesen habe und die ihr auch nachlesen könnt. Und der Punkt ist an all diesen Stellen, dass wir als Gemeinde ihr als Falkenhofgasse in Graz existiert, damit Jesus Christus, der geoffenbart worden ist im Fleisch, der gerechtfertigt worden ist im Geist durch die Auferstehung, der gesehen worden ist von den Engeln, der aufgenommen worden ist in die Herrlichkeit, dass dieser Jesus unter den Nationen, unter den Völkern dieser Welt gepredigt und geglaubt wird. Das bedeutet, dass Menschen an ihn glauben. Wenn wir aufhören, das zu tun, das zu verkündigen, wenn wir aufhören, dass das unser Zentrum ist, dann können wir einpacken. Aber es ist so leicht wegzudriften, oder? Es ist so leicht, den Fokus aus den Augen zu verlieren. Und genau das ist auch den Gemeinden in Ephesus passiert, den Hausgemeinden in Ephesus. Sie haben begonnen zu driften, sie haben angefangen, auf falsche Lehren, auf falsche Lehrer zu hören. Und diese falschen Lehrer haben begonnen, sie vom Evangelium wegzuziehen. Paulus bezeichnet diese Leute als scheinheilige Lügner, deren Gewissen so abgestumpft ist, als wäre es mit einem glühenden Eisen ausgebrannt worden. Und die Lehren, die sie vertreten haben, waren durchaus herausfordernde Lehren, die von den Menschen großen Einsatz verlangten. Sie hatten zum Teil mit körperlicher Askese zu tun. Und zum Teil haben sie auch interessante, geheime Einsichten versprochen. Paulus bezeichnet aber diese Lehren als dämonischen Ursprungs. Er sagt, es sind unheilige, kindische Spekulationen. Seht ihr, diese alternativen Sichtweisen damals in Ephesus haben die Leute weggebracht von der gesunden Lehre. Sie haben ihnen versprochen, okay, wenn ihr den Dingen wirklich auf den Grund gehen wollt, dann müsst ihr euch mit diesen Dingen, die unter der Oberfläche sind, unter der Oberfläche verborgen sind, auseinandersetzen. Aber Paulus sagt, nein, diese Dinge bringen euch vom Evangelium weg. Und deswegen hat er Timotheus nach Ephesus geschickt, um dem entgegenzuwirken. Die Frage nun ist es, indem es in unserem Text geht, den ich gerade vorgelesen habe, ist, wie soll sich Timotheus in so einer Situation verhalten? Was kann er diesen Lehren entgegenhalten? Wie kann er dagegen ankommen? Wird man überhaupt auf ihn hören? Paulus gibt Timotheus in dieser Situation in unserem Text 6 Anweisungen. 6 Anweisungen. Es sind mehr als Ratschläge, wie er das tun soll. Und sie haben alle diesen gemeinsamen Unterton, dieselbe Stoßrichtung, dass wenn es unser Ziel ist, dass Menschen gerettet werden, das heißt, dass sie eine echte Beziehung zum lebendigen Gott bekommen, dann muss die Quelle und das Medium für unser Leben und unseren Dienst in der Gemeinde das Wort Gottes sein. Ich möchte es noch einmal sagen, weil es so wichtig ist. Nur wenn das Wort Gottes unser Lehren und unser Leben völlig prägt, wird das dazu führen, dass Menschen den lebendigen Gott durch Jesus Christus kennenlernen. Und Paulus zeigt in diesem Text, wie das eine sehr persönliche Sache für das Leben des Timotheus ist. Und aber auch dann, wie es Auswirkungen auf alle hat. Er zeigt, wie wichtig es ist, dass sowohl das Leben als auch die Lehre vom Wort Gottes, von der Bibel geprägt wird. Das wird besonders deutlich im Vers 16, der ein Kernvers ist. Ich lese ihn an dieser Stelle noch einmal vor. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in all diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Bevor wir nun diese Anweisungen durchgehen und wir werden sie in Paaren zusammennehmen, eine letzte Warnung. Es kann sein, dass du jetzt vor dem Bildschirm sitzt und dir denkst, ah, passt, jetzt kann ich mir noch einen Kaffee machen gehen. Das geht doch eh nur Pastoren und Gemeindeleiter etwas an. Für mich ist das nicht so wichtig. Bleib bitte sitzen. Was wir hier lesen, ist für uns alle unheimlich wichtig. Denk daran, dass dieser Brief zwar an Timotheus adressiert ist, der von Paulus in die Gemeinden nach Ephesus geschickt wird, um den Gemeinden zu helfen. Aber dieser Brief wurde den Gemeinden in der Anwesenheit des Timotheus vorgelesen. Sie sollten auch zuhören. Sie sollten hören, was Paulus Timotheus und durch ihn den Gemeinden sagt. Das heißt, das ist für uns alle wichtig. Auch wenn ich nur ein einfaches Gemeindemitglied bin. Wenn es so ist, dann bete für deine Gemeindeleitung, dass ihr Leben und ihre Lehre sich an diesen Maßstäben orientiert. Und eifere selbst nach diesen Maßstäben. Also, mit diesen Warnungen vorweg oder Ermutigungen starten wir in die ersten beiden Aufforderungen. Das erste hat damit zu tun, was Timotheus reden soll. Und das zweite damit, was oder wer er sein soll. Das ist in den Versen 11 und 12. Also was Timotheus reden soll und was oder wer er sein soll. Zunächst Vers 11. Dies gebiete und lehre. Vers 11 fordert Timotheus auf, Dinge zu gebieten und zu lehren. Diese Dinge bezieht sich eben auf das, was direkt vorher in den Versen 9 bis 10 steht und was ich auch am Anfang vorgelesen habe. Und auch eben in den anderen Texten, die wir am Anfang erwähnt haben. Das heißt jetzt, die Art und Weise, wie Timotheus diesen Irrlehren entgegentreten soll, ist, dass er das Evangelium, die Lehre der Apostel, verkündigt und lehrt. Das bedeutet also, du bekämpfst das Falsche, indem du die Wahrheit verkündigst. Ist logisch, oder? Der zweite Aspekt ist, dass er das der Gemeinde nicht als Vorschlag unterbreitet. Nicht als eine mögliche Sichtweise unter vielen, sondern als das Wort Gottes. Das Wort, das Paulus verwendet, ist eben Gebiete. Das heißt, da steckt Autorität dahinter. Wir können also diese Anweisung so zusammenfassen: Verkündige die Lehre des Evangeliums mit Vollmacht, mit Autorität. Und hier haben wir schon das erste Problem. Wie bitte? Autorität? Vollmacht? Ich glaube, einige der ersten Zuhörer dieses Briefes, als das vorgelesen wurde, haben sie sich zu Timotheus gedreht, ihn angeschaut und die Nase gerümpft. Wenn sie Österreicher gewesen wären, hätten sie wahrscheinlich zum Nachbarn gesagt, na, das möchte ich mal anschauen, was der mir zum Sagen hat. Was glaubt denn der, dass er ist? Seht ihr, Timotheus war jung, vielleicht so Anfang, Mitte 30. Und das war in seiner Gesellschaft kein Vorteil. Und deswegen ist das, was in Vers 12 und 13 kommt, so wichtig. Es war leicht möglich, dass die Leute ihn nicht ernst nehmen würden. Wie sollte er damit umgehen? Sollte er jetzt mit Härte gegen die Aufmüpfigen vorgehen? Mit eiserner Faust die Gemeinde führen? Sollte er sich auf die Autorität des Paulus berufen? Nein, oder? Sei ein Vorbild. Das ist die Botschaft von Vers 12 und 13. Zeig durch dein Leben, dass du selbst unter der Herrschaft des Wortes Gottes lebst. Dass dein Leben, dein Reden und dein Lebenswandel davon geprägt wird. Das ist das, was Paulus hier schreibt. Niemand verachte deine Jugend, vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Lieben, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Meine Übersetzung verwendet hier eben auch das Wort Keuschheit, wo Paulus sagt, dass sein Leben von der Liebe Gottes geprägt sein soll, vom Glauben, der von Gott kommt. Und Keuschheit ist ein Wort, das aus der Mode gekommen ist, oder? In einer Gesellschaft, wo eher die Ausschweifung zelebriert wird. Und Paulus sagt, an deinem Leben soll sichtbar werden, wie Gott ist. dass du Vertrauen zu Gott hast, dass du Liebe zu den Geschwistern hast und ein Leben, das die Heiligkeit Gottes sichtbar macht. Natürlich weiß Paulus, dass Timotheus nicht perfekt ist. Aber es geht darum, wonach er sich ausstreckt. Und hier ist eine wichtige Lektion für uns alle. Es ist sehr leicht für uns, jemanden nicht ernst zu nehmen, oder? Nur weil er nicht zur richtigen Altersgruppe gehört. Vielleicht sind sie zu jung, aber in unserer Gesellschaft kann es auch sein, dass wir eher bereit sind, auf die Jüngeren zu hören und nicht zu sehr auf die Älteren, dass die Älteren mit Vorurteilen zu kämpfen haben. Unser Text sagt uns, schau nicht auf das Alter. Schau darauf, ob diese Person und wie diese Person mit Gott lebt und von seinem Wort geprägt wird. Und dann sei bereit, zuzuhören auf das, was diese Person zu sagen hat und prüft es dann anhand des Wortes Gottes. Das bringt uns jetzt zu den Anweisungen 3 und 4 in den Versen 13 und 15. Die eine Anweisung hat mit Timotheus öffentlichem Dienst zu tun und die andere mit seiner persönlichen Haltung. Vers 13 ist zentral dafür, wie wir Gottesdienst feiern und was im Zentrum der Verkündigung steht. Paulus verwendet hier nur drei Begriffe dafür, wenn er davon spricht, worauf Timotheus achten soll. Schauen wir kurz rein. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Das erste ist das Vorlesen der Schrift. Wir finden es auch an anderen Stellen im Neuen Testament, etwa in der Apostelgeschichte im Kapitel 13, Vers 15 wird es erwähnt, oder auch im 2. Korintherbrief im Kapitel 3, Vers 14. Das zweite ist Ermahnen oder Ermutigen. Ein Wort, das sich stark mit dem überschneidet, was wir als Predigen bezeichnen würden. Und das dritte ist das Lehren. Das heißt die Unterweisung, das Vermitteln der apostolischen Lehre. Aber seht ihr, die Basis für all diese Dinge, für diese drei Dinge, ist das Vorlesen aus der Schrift. Das Wort Gottes steht im Zentrum. Und wir setzen uns dann damit auseinander. Das heißt, was ihr zu erwarten habt, wenn ihr in eine gesunde Gemeinde geht, und das ist unser Ziel bei uns in der Evangeliumsgemeinde, und ich bin überzeugt, so wie ich euch kenne, ist das auch euer Ziel in der Falkenhofgasse, ist, dass der Prediger mit uns am Sonntag die Bibel aufschlägt, einen Text vorliest und dann diesen Text erklärt, lehrt. Und dann aufgrund der aus dem Text kommenden Erkenntnisse uns ermutigt und ermahnt. Das ist das, was wir erwarten sollen in einer gesunden Gemeinde. Unser Predigen muss aus der Schrift herauskommen und nicht aus den neuesten Trends, die wir gerade wahrnehmen um uns herum oder den genialen oder, wenn wir uns ehrlich sind, manchmal auch weniger genialen Gedanken eines Predigers. Denn wenn das unsere Quellen sind, dann werden wir über kurz oder lang verdursten. Nein, Paulus ermahnt Timotheus, lasst nicht nach darin, der Bibel die zentrale Stelle im Gottesdienst zu geben. Lies daraus vor, lege das Wort aus und ermahne aufgrund dieser Einsichten. Lehre und predige das Wort. Predige das Wort, nicht eigene interessante Ideen, die du hineinliest. Das ist die Herausforderung für alle, die einen Verkündigungsdienst haben, egal in welchem Kontext es ist. Und der Auftrag an die Gesamtgemeinde. Die Prediger nämlich zu ermutigen, sich an dieser Richtschnur zu orientieren. Ich möchte noch kurz auch etwas sagen zu dem Vorlesen. Für mich ist das immer wieder eine Herausforderung. Manchmal, wenn ich drüber nachdenke, als evangelikale Gemeinden ist uns das Wort eben sehr wichtig und hat einen zentralen Stellenwert. Aber manchmal, wenn ich ehrlich bin und drüber nachdenke, wie viel lesen wir eigentlich vor aus dem Wort Gottes in unseren Gottesdiensten, wenn ich ehrlich bin, bin ich manchmal beschämt. Und denke, manchmal wird in den großen Kirchen, in der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche viel mehr aus dem Wort Gottes vorgelesen. Und ich denke, das sollte ein Ansporn für uns sein. Und natürlich bin ich sicher, ihr ermutigt auch einander, natürlich zu Hause privat die Bibel zu studieren. Und das ist sehr gut. Aber gehen wir jetzt weiter zur vierten Aufforderung, die Paulus dem Timotheus mitgibt. Und das hat mit seiner persönlichen Haltung zu tun. Und die lautet: Lass die Gabe, die Gott dir gegeben hat, nicht einschlafen. Gebrauche sie, bleibe ein Lernender und sei so ein Vorbild für die ganze Gemeinde. Wir wissen jetzt nicht genau, was diese Gabe ist. Manche Ausleger meinen eben, es ist eben genau das Predigen. Andere denken, es ist vielleicht eine Fähigkeit oder die Fähigkeit, die Timotheus braucht, um diesen ihm gegebenen Auftrag zu erfüllen in den Gemeinden in Ephesus. Letzten Endes ist es egal, was es genau ist im Detail. Vers 14 macht klar, dass es eine Gabe ist, die von Gott kommt. Wenn wir kurz reinschauen. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältesten. Es ist eine Gabe, die von Gott kommt, die ihm bei seiner Einsetzung zum Dienst unter Handauflegung durch die Ältesten, durch prophetische Worte zugesprochen wurde. Also es ist ganz klar, dass das Gottes Handschrift hat, dass Timotheus diese Gabe in sich trägt. Ist offensichtlich, oder? Aber seht ihr, genau darin liegt auch eine Gefahr. Es ist möglich zu sagen, und vielleicht kennst du das, ach, ich habe diese Gabe empfangen, ist das nicht großartig? Aber es ist auch möglich, dass diese Gabe dann vor sich hinschlummert, oder? Weil ich mit so vielen anderen Dingen beschäftigt bin, die auch wichtig sind vielleicht. Vielleicht sind es sogar gute Dinge. Aber deswegen ist es so wichtig, was Paulus im Vers 15 schreibt. Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Es ist wichtig, diese Gabe nicht einschlummern zu lassen. Bedenke dies, lebe darin. Es reicht nicht zu sagen, ich trage diese Gabe in mir, die Gott mir gegeben hat. Das Ziel ist, bei Timotheus und auch bei uns, dass seine Fortschritte für die anderen sichtbar sind, dass deine Fortschritte im Glauben für die anderen sichtbar sind. Wenn Gott dir eine Gabe gegeben hat, ein Verlangen, eine Befähigung, die auch von anderen bestätigt wurde, dann verwende diese Gabe. Wachse darin. Sei und bleibe ein Lernender. Die fünfte Anweisung könnten wir jetzt als Zusammenfassung von allem sehen, was bisher gesagt worden ist. Und sie kombiniert diese Aufforderung mit einer ganz außerordentlichen Zusage. Und das ist eben der Vers 16, den ich schon eingangs auch vorgelesen habe. Ich lese nochmal. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Timotheus wird aufgefordert, besonders Acht zu geben auf diese beiden Dinge. Die Lehre und sein eigenes Leben. Und da auch wirklich dran zu bleiben. Das ist natürlich eine ganz wichtige Warnung für alle Prediger, Pastoren und Gemeindeleiter. Unsere Gefahr ist, dass wir uns auf die Reinheit der Lehre konzentrieren und dabei unser eigenes Leben außer Acht lassen. Und ihr seid euch sicher auch bewusst, oder, der warnenden Beispiele, die es immer wieder gibt von großen Leitern, die wir vielleicht schätzen und auch verehren und die ja großer Segen für uns waren und die in einigen Bereichen ihres Lebens gescheitert sind. Und es ist eine Warnung für uns. Aber umgekehrt ist es auch möglich zu sagen, das ist zwar falsch, was hier gesagt wird, was hier gelehrt wird, aber schau dir doch mal das vorbildliche Leben dieser Leute an. Wir können es zulassen, dass falsche Lehren durch richtiges Verhalten entschuldigt werden. Aber beides ist falsch. Beide Haltungen sind falsch. Paulus sagt, beides gehört zusammen. Richtiges Lehren und richtiges Leben. Und wenn das passiert, dann gibt es eine große Verheißung. Seht ihr das im zweiten Teil dieses Verses? Vielleicht seid ihr auch beim Zuhören und beim Mitlesen drüber gestolpert. Die großartige Verheißung ist, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Hä? Denkst du dir jetzt vielleicht? Paulus hat jetzt hier nicht seine Theologie vergessen. Er denkt nicht, dass Timotheus sich selbst oder seine Zuhörer retten kann. Nein, natürlich glaubt er immer noch, dass er Rettung aus Gnade allein, in Christus allein und durch Glauben allein ist. Aber diese Haltung, von der er spricht, macht deutlich, dass jemand errettet ist. Gute Werke aus Liebe sind niemals die Grundlage unserer Errettung. Aber sie sind das Überlaufventil. Der lebendige Beweis dafür, dass der Heilige Geist in unserem Leben gewirkt hat und wirkt. Gottes rettendes Wirken wird sich immer ausdrücken in einem veränderten Leben. Inwiefern kann Timotheus nun seine Zuhörer retten? Natürlich kann er niemals ihre Schuld wegnehmen. All das, was sie von Gott trennt, aus dem Weg räumen und sie wieder mit Gott versöhnen. Nein, all das konnte allein Jesus tun, als er für uns am Kreuz gestorben ist. Das wisst ihr. Aber ich bin sicher, manche von uns würden sagen, ich bin durch die Predigt von so und so gerettet worden. Oder er oder sie und ihr Zeugnis für das Evangelium haben dazu geführt, dass ich errettet worden bin. Und wir meinen damit, dass Gott Menschen gebraucht, um uns das Evangelium zu bringen. Es ist also nicht egal, ob unser Leben und unser Lehren nur so halbwegs mit der biblischen Offenbarung übereinstimmt. Oder ob wir eben danach streben, immer mehr davon erfüllt zu sein. Es hat eine große Verheißung. Und ich möchte auch, dass ihr mich wirklich richtig versteht. Es geht hier nicht um Perfektionismus. Niemand von uns kann in diesem Leben diesseits unseres Todes und der Auferstehung perfekt sein. Nur Jesus war perfekt. Aber es geht um die Zielrichtung. Es geht darum, dass wir uns danach ausstrecken, immer mehr vom Heiligen Geist erfüllt zu werden, immer mehr zu erkennen, wie Jesus ist und des anderen weiterzugeben und von ihm erfüllt zu leben. Das hat eine große Verheißung. Eben diese Verheißung der Errettung. Unser Text endet dann im Kapitel 5, um Timotheus zu sagen, wie er mit den unterschiedlichen Personengruppen der Gemeinde umgehen soll. Diese Verse könnte man eigentlich auch zum nächsten Abschnitt dazugeben, aber ich habe sie hier dazu genommen, weil es darum geht, in diesem Abschnitt, in diesen zwei Versen, wie Timotheus das Wort Gottes anwendet auf seine Zuhörer. Es wird seine Aufgabe sein, Christen zu ermahnen, zu ermutigen, zu trösten. Das ist das, was hier beschrieben wird. Und es geht darum, wie er das tun soll. Es geht um Menschen, die seine Eltern sein könnten. Seine Väter, seine Mütter. Und das heißt eben, einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater. Das heißt mit Respekt, aber manchmal ist es notwendig, oder einander zu ermutigen und auch zu ermahnen. Und Paulus sagt, wenn das passiert, wenn du das tun musst und es deine Aufgabe ist, älteren Personen gegenüber, dann mach das mit Ehrerbietung, so wie du mit deinen Eltern sprechen würdest. Jüngere Männer wie Brüder. Ja, wie du das bei deinem Bruder machen würdest. Da ist der Tonfall manchmal ein bisschen anderer, aber es geht immer darum, einander zu ermutigen, miteinander unterwegs zu sein, einander anzustacheln. Jüngere Frauen als Schwestern in aller Keuschheit. Hier ist wieder dieses Wort, das wir am Anfang gehabt haben, oder? Paulus ist es so wichtig, dass für Timotheus in seinem Umgang mit jüngeren Frauen kein Schatten eines Verdachtes auf ihn fällt, sondern dass er ihnen begegnet, wie er einer Schwester begegnen würde. In Ehrerbietung und so, dass das im richtigen Rahmen abläuft. Und wir sind uns alle schmerzlich bewusst von Missbrauchsskandalen, oder? In Kirchen jeder Couleur. Und wir als Freikirchen können uns da nicht herausstehlen. Es gibt's auch bei uns, auch in unseren Gemeinden. Und deswegen ist es Paulus so wichtig, dass er ihm Timotheus auch sagt, achte darauf, wie du mit jüngeren Frauen umgehst. Dass das in einer, auf eine ehrbare Weise passiert. Aber es ist unser Auftrag, und das, der Auftrag geht auch an uns alle, einander zu ermutigen, zu ermahnen, zu trösten, anhand des Wortes Gottes. Ich möchte jetzt einfach zusammenfassen und nochmal die Frage stellen, wenn wir Paulus fragen würden, was sollen wir tun, dass unsere Gemeinde, dass eure Gemeinde in der Falkenhofgasse eine lebendige Gemeinde ist? Eine Gemeinde, wo Menschen Jesus begegnen, wo sie Befreiung von ihrer Schuld erleben, mit Gott versöhnt werden und ein Leben unter der Führung Gottes führen. Was würde er sagen? Ich bin überzeugt davon, nach dem, was wir hier jetzt studiert haben miteinander, nach diesem Abschnitt, würde er sagen, lebe mit einer offenen Bibel. Wenn ihr zusammenkommt, wenn ihr Gottesdienst feiert, dann tut es mit einer offenen Bibel. Und lasst alles, was ihr sagt und was ihr tut, euer Leben geprägt sein von der gesunden Lehre, die aus dem lebendigen Wort Gottes kommt. Mein Gebet ist, dass Gott euch und uns allen dazu helfen möge. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, unser Gott, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Wir danken dir, dass du dich geoffenbart hast und durch dein Wort zu uns geredet hast. Und dass wir in deinem Wort dich erkennen, Herr Jesus Christus, den Auferstandenen, den lebendigen Gott. Und Heiliger Geist, dass du, der du die Schrift inspiriert hast, sie auch lebendig machst und uns lehrst, uns unterrichtest darin. Und wir beten, dass du sie auch auf unser Leben anwendest, dass es unser ganzes Leben prägt, unseren Umgang miteinander, wie wir leben, wenn uns alle sehen und wie wir leben, wenn uns niemand sieht. Herr, danke, dass dein Wort Kraft hat, weil du, der lebendige Gott, dadurch redest. Und hilf uns, mit einer offenen Bibel zu leben. Amen.
Es ist für mich total erstaunlich, wie diese